Wir haben uns nun seit ein paar Wochen anhand von diesem Buch damit beschäftigt, wie wir einen missionalen Lebensstil führen können. Also ein Leben, das fragwürdig ist, ein Leben, das ansteckend ist, das nachahmenswert ist, ein Leben, das andere einlädt, auch mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich finde, man sollte sich immer wieder fragen, warum macht man etwas eigentlich? Also warum machen wir das? Weil wir tatsächlich etwas haben, was jeder auf der ganzen Welt haben sollte. Nämlich eine Beziehung zu dem einen lebendigen Gott. Und wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann macht man irgendwann eine Gewohnheit daraus. Ich habe zum Beispiel die Gewohnheit, morgens vor der Arbeit, bevor meine Familie aufsteht, für Menschen aus der Gemeinde zu beten. Ich habe auch die Gewohnheit, ungefähr einmal in der Woche einen Abend mit meiner Frau zu verbringen und einmal im Monat mit ihr auszugehen, weil wir eine tolle Babysitterin haben. Ich habe die Gewohnheit, einmal in der Woche mit meinem Freund Benny squashen zu gehen. Ich habe die Gewohnheit, ungefähr einmal im Monat mit meinem Freund Yannick in die Sauna zu gehen. Und ich könnte jetzt noch viele Gewohnheiten aus meinem Leben irgendwie erzählen. Und je mehr Gewohnheiten ihr von mir kennt, desto mehr wisst ihr, was mir tatsächlich im Leben wirklich wichtig ist. Gewohnheiten sind nämlich Ausdruck von dem, was uns wirklich wichtig ist. Weil wir nicht unendlich viele verschiedene Gewohnheiten entwickeln können. Wir sind nur begrenzt mit unserer Zeit und mit der Anzahl von Gewohnheiten, die wir so haben können. Und als Christen ist es uns wichtig, dass andere Menschen unseren Glauben, unseren großen Gott und unseren Retter Jesus Christus kennenlernen. Und deshalb predigen wir auch in dieser Predigtreihe über missionale Gewohnheiten. Da gab es bisher 4 Gewohnheiten und heute folgt die 5. Die Predigten dazu könnt ihr nachhören, aber ich zähle sie noch einmal auf. Die erste Gewohnheit war segnen, also Menschen das Beste zu wünschen, nämlich Gottes Segen, ihnen Gutes zu sprechen, für und über sie zu beten. Die zweite Gewohnheit, essen, mit Menschen Gemeinschaft bei Tisch haben, egal ob zu Hause, bei ihnen, irgendwo unterwegs, in der Mittagspause, Beziehungen pflegen, ins Gespräch kommen und Zeit teilen. Die dritte Gewohnheit, Gott hören, Stille suchen, aufmerksam, ja achtsam sein auf das, was Gott mir wichtig macht. Und die letzte Woche, da hatten wir die Gewohnheit entdecken, also mir Zeit nehmen, um Gott besser kennenzulernen. Nicht beiläufig, sondern exklusiv, weil es das tatsächlich wert ist und weil wir das brauchen, weil es uns gut tut. Weil wir dabei so viel Lebenswichtiges erfahren und lernen. Und weil wir auftanken, neuen Mut und neue Kraft finden, belebt werden durch Gemeinschaft mit Jesus selbst. Und die 5. Gewohnheit, mit der wir uns heute beschäftigen, heißt notieren. Das klingt etwas merkwürdig, aber ich hoffe, ich werde es euch ein bisschen schmackhafter machen im Laufe der Predigt. Wer von euch pflegt ein persönliches Notiz- oder Tagebuch? Oh, sind doch ein paar. Wer von euch macht Notizen, wenn er einen Vortrag oder eine Predigt hört? Oh, vielleicht sind es die gleichen Menschen. Wer tippt sich Dinge, die er nicht vergessen will, ins Handy oder schreibt sie in seinen Kalender? Ah, da gehen schon mehr Hände hoch. Und wer hat noch Notizen aus seiner Schulzeit, die er nicht weggeschmissen hat? Ich bin beeindruckt. Es gibt Menschen, die machen leidenschaftlich Notizen. So leidenschaftlich, dass sie es liebevoll Journal nennen. Und es gibt Menschen, die schreiben nur das auf, was Geld kostet, wenn sie es vergessen oder wo es sonst ordentlich Ärger gibt. Ich vermute, beide Gruppen sind heute hier vertreten und viele dazwischen. Und das ist auch okay so. Ich journal nicht. Ich mache auch selten Notizen bei Vorträgen, schreibe kein Tagebuch und mein Notizbuch für die Schule beschränkt sich auch wirklich auf das Allerwichtigste. Und mein Klassenbuch ist auch nicht sonderlich vorbildlich geführt. Aber ich liebe es und manchmal brauche ich es auch richtig, meine Gedanken schriftlich zu sortieren. Und ich erinnere mich auch sehr gerne an Dinge, die ich erlebt habe. Manchmal schreibe ich sie auch auf. Und nun konfrontiere ich mich und euch mal mit der Gewohnheit, die wie immer bei Michael Frost etwas anspruchsvoll klingt. Und zwar klingt die so: Ich werde in der Woche jede Gelegenheit notieren, in der ich andere auf Gottes ewige Herrschaft durch Jesus hinweise. Ich werde in der Woche jede Gelegenheit notieren, in der ich andere auf Gottes ewige Herrschaft durch Jesus hinweise. Also, wo habe ich in der letzten Woche Menschen auf Gottes Herrschaft hingewiesen? Wo habe ich auf Gottes Reich aufmerksam gemacht? Egal wie unscheinbar das vielleicht gewesen sein mag. Bei dieser Gewohnheit geht es jetzt nicht darum, sich selber kritisch zu hinterfragen, also habe ich nun oder habe ich nicht oder muss ich mehr? Nee, es geht darum, genau hinzugucken, wo Gott tatsächlich andere Menschen durch mich auf sich hingewiesen hat. Und das dann aufzuschreiben, damit es einem auch bewusst wird und man dankbar dafür sein kann. Ich war vor circa einer Woche auf einem Kongress für Psychotherapie und Seelsorge und da gab es einen Psychotherapeuten, der hat gesagt, dass er alle seine Patienten ein Dankbarkeitstagebuch schreiben lässt. Wirklich alle. Warum macht er das? Weil das scheinbar unfassbar effektiv ist. Und immer wenn ein Patient einen schweren Rückfall hat, dann ist eine seiner ersten Fragen: Hast du das Dankbarkeitstagebuch geführt? Und oft haben diese Patienten mit schweren Rückfällen kurz zuvor aufgehört, ihr Dankbarkeitstagebuch zu führen. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Dankbarkeit einen großen positiven Einfluss auf unsere psychische und physische Gesundheit hat und auch weitere positive Entwicklung fördert. Diese Info brauchen wir als Christen eigentlich gar nicht, weil uns die Bibel dazu rät, ausdrücklich. Es gibt circa so, je nachdem wie man zählt, 150 bis 200 Stellen, die zur Dankbarkeit raten. Und wenn man Begriffe wie Lob, Segen oder Erinnern an Gottes Taten dazu nimmt, dann sind es noch sehr viel mehr. Ich nehme mal ein paar exemplarisch raus. In Psalm 136 steht fünfmal, glaube ich, dankt dem Herrn, denn er ist gut. Oder in 1. Thessalonicher steht, seid dankbar in allen Dingen. Epheser 5, Vers 20 steht, sagt Gott alle Zeit Dank für alles. Gerade im Neuen Testament ist der Dank ein ständiger Begleiter des Glaubens, eine ständige Antwort auf Gottes Gnade und Liebe. Als es zwischen meiner Frau Sarah und mir eine Phase gab, wo wir viel diskutiert haben, viel Unzufriedenheit war, wenig Nähe, da haben wir uns irgendwann mal vorgenommen, anzufangen, für alles Danke zu sagen und sei es noch so klein. Und es war am Anfang sehr merkwürdig, wenn man dann sagt, danke, dass du die Wäsche gemacht hast, danke, dass du die Brotdosen gepackt hast, danke, dass du den Rasen gemäht hast, danke, dass du die Steuererklärung gemacht hast. Lagen hier nicht letztens noch Briefe rum? Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Danke, dass du das Auto vollgetankt hast. So merkwürdig das auch war am Anfang, es hatte einen Effekt. Und der Effekt war tatsächlich viel größer, als wir am Anfang gedacht haben. Auf einmal ist uns nämlich aufgefallen, wie viel und wie oft der andere für uns oder für die Familie tut. Und allein durchs Danke sagen ist nicht nur Beziehung entstanden, sondern sogar wieder schöne Gefühle füreinander. Intuitiv würde ich ja jetzt sagen, naja, Danken ist kein Zauber. Es ist nichts Magisches, sollte man vielleicht nicht überbewerten. Bei uns hat es funktioniert, vielleicht funktioniert es woanders nicht. Aber ehrlich gesagt, auch wenn ich den Wunsch habe, immer etwas zu differenzieren und einzuordnen, will ich an dieser Stelle darauf verzichten. Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, im Danken liegt wirklich etwas zutiefst Göttliches. Etwas, das wie ein Zauber wirkt. Etwas, was nicht nur unsere Perspektive verändert, sondern tatsächlich die Realität. Uns wird bewusst, Gott ist da und er tut was. Diese Woche war emotional ziemlich herausfordernd für mich. Und dann saß ich am Schreibtisch und ich hatte wirklich keine Lust, eine Predigt zu schreiben. Und noch weniger Lust hatte ich zu predigen. Und dann bin ich aber meine ersten Gedanken so durchgegangen und mir war schon klar, dass das mit dem Danken ein großes Ding sein wird. Und hatte auch diesen Satz mit, es macht einen Unterschied, ob man es tut oder nicht. Und dann habe ich eine halbe Stunde lang gedankt. Einfach so, alles, was mir eingefallen ist, einfach Danke gesagt. Und es hat mich wirklich verändert. Danach hatte ich Lust, Predigt zu schreiben und wollte auch gar nicht mehr aufhören, habe erst aufgehört, weil als es Zeit wurde, ins Bett zu gehen. Sich erinnern an das Gute, an das, was Gott einem geschenkt hat, was man erlebt und errungen hat, wofür man eben dankbar sein kann, das ist ein richtiger Schatz. Eine Ressource oder ein Therapeut würde sagen, ein Resilienzfaktor. Cicero hat gesagt, die in der Schule Latein hatten oder vielleicht Philosophie, können sich vielleicht an ihn erinnern, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern die Mutter aller anderen. Und Meister Eckhart, ein Christ aus dem Mittelalter, der viel gute Sachen geschrieben hat: Wenn das einzige Gebet, das du je sprichst, Danke ist, so wird es genügen. Die fünfte Gewohnheit, das Notieren, ist eigentlich nichts anderes als einmal Danke sagen. Danke für die Momente, in denen Gott tatsächlich durch mich andere auf sich hingewiesen hat. Und ja, es macht Sinn, das auch aufzuschreiben. Und wenn du nicht schreiben willst, dann kannst du auch mehrmals für das gleiche Danke sagen. Hauptsache, es bleibt dir in Erinnerung. Dann ändert sich nämlich unsere Perspektive auf das, was wir hier auf der Erde in unserem Alltag tun. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie weiß denn Gott andere durch mich auf sich selber hin? Vielleicht denkst du sogar, ich erinnere mich an keinen Moment in der letzten Woche, wo das passiert ist. Und ich bin doch Christ. Gibt's ein Problem? Vielleicht erinnerst du dich auch an ein paar Momente und fragst dich aber, ob das viel zu wenige sind. Lass dir sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du das Geschenk der Gnade für dich angenommen hast, dann passiert das. Dann macht Gott andere Menschen auf dich aufmerksam. Und ich möchte in den nächsten Minuten der Predigt versuchen, euch kein schlechtes Gewissen zu machen, sondern euch zu zeigen, wo und wie Gott durch euch wirkt. Das ist nämlich oft viel vielfältiger, als es uns bewusst ist. Die erste Sache, und das ist vielleicht auch die Sache, woran die meisten Christen gerne denken, ist der Aspekt von Versöhnung. Das ist ein großes Wort. Kommt in der Bibel auch häufiger vor. Zum Beispiel im Römerbrief, aber auch im Epheser oder in den Korintherbriefen wird deutlich, dass zum einen Gott sich durch Jesus mit uns versöhnt hat. Und da lese ich mal zwei ganz ausdrucksstarke Verse aus dem Römerbrief vor. Römer 5, 10 und 11. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser, wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, denn durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Gott hat sich mit uns versöhnt. Haben wir auch eine Predigt im Predigtarchiv zu, heißt Frieden mit Gott. Und dass Gott sich mit uns versöhnt hat, also eine echte Beziehung mit uns wiederhergestellt hat, das macht was mit uns. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir versagt haben, denn da ist immer Vergebung. Wir brauchen keine Angst haben vor der Zukunft oder auch vor dem Schmerz der Vergangenheit. Wir können selbstbewusst sein, wir können Vertrauen haben, zum einen auf unseren großen Gott, aber auch auf das, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir müssen uns nicht schämen für das, was wir geworden sind, denn wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Das lernen wir aus den ersten Worten der Bibel im Alten Testament. Und auch Jesus im Neuen Testament macht das an einer Stelle nochmal besonders deutlich, nämlich im Johannesevangelium. Das steht in Kapitel 15, ab Vers 15. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener, sagt Jesus zu seinen Jüngern, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind nicht mehr Diener, sondern Freunde. Natürlich sind wir keine Götter. Und trotzdem ist da eine Art von Augenhöhe, nämlich wenn wir Kind Gottes und Freunde von Jesus sind. Und Gott versöhnt nicht nur Menschen mit sich, sondern er versöhnt auch Menschen untereinander. In der Bibel sehen wir, er versöhnt Juden und Heiden. Er versöhnt Sklaven mit freien Menschen. Zu Corona-Zeiten versöhnte er Impfkritiker und Impfbefürworter. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch daran. Er versöhnt auch heute Russen und Ukrainer miteinander. Christen kann man an ihrer Liebe untereinander erkennen. Und noch mehr an ihrer Feindesliebe. Und es wurde durch die Geschichte immer wieder sichtbar und ist es auch heute. Gott versöhnt und hilft auch, dass Menschen sich versöhnen, auch wenn unsere menschliche Härte und Ungnade den Prozess manchmal, ich sag mal, etwas verlangsamt. Aber er tut es trotzdem. Und immer wenn Menschen miteinander freundlich sind, gnädig, rücksichtsvoll, obwohl sie Themen haben, die sie trennen, ja vielleicht sogar Dinge, die sie zu Feinden machen, wie es in einem Krieg der Fall ist, Und wenn sie sich dann trotzdem versöhnen, wird Gottes Reich sichtbar. Und immer dann, wenn Menschen erkennen, dass Gott sich ihnen zuwendet, dass Freundschaft möglich ist, weil Versöhnung da ist, wenn sie Gottes Ruf wahrnehmen, dann wird diese Versöhnung sichtbar. Vielleicht warst du in letzter Zeit freundlich, gnädig oder großzügig zu jemandem, mit dem du eigentlich Mühe hast. Vielleicht hast du vermittelt zwischen zwei streitenden Menschen. Vielleicht hast du Menschen davon erzählt, was Gottes Versöhnung dir bedeutet. Vielleicht konnten andere deinen inneren Frieden wahrnehmen. All das sind Aspekte, wo Gottes Reich sichtbar wird, durch dich für andere. Ich war gestern im Kennedy-Viertel Fußball spielen und mein Sohn Justus kommt nun regelmäßig mit. Und das führt dazu, dass ich hinterher immer Beleidigungen erklären muss, die er vorher noch nicht kannte. Und dann haben wir übers Beleidigen geredet auf der Rückfahrt. Und ich habe erklärt, dass es auf dem Bolzplatz während des Spiels eigentlich nur zwei Varianten gibt, mit Beleidigung umzugehen. Die erste ist, zurück zu beleidigen. Hat Justus direkt gesagt, das ist die blöde Variante. Die zweite Variante ist, sie ignorieren und freundlich bleiben. Da sagte Justus direkt, das ist die schwere Variante. Wir haben dann aber festgestellt, dass die erste Variante alles schlimmer macht. Und auch das Fußballspiel verhindert, weil das kocht dann erstmal hoch. Und dass die zweite Variante tatsächlich ein Ausdruck von Liebe ist und das auch spürbar ist auf dem Feld, wenn einer wütend ist und beleidigt und der andere darauf verzichtet. Es ist ein Moment, in dem Gottes Reich sichtbar wird. Gott macht andere Menschen durch dich und durch mich auf sich aufmerksam. Und daran sollten wir uns erinnern. Das sollten wir einander erzählen. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und wenn es Notizmuffel gibt, manchmal macht es auch Sinn, das aufzuschreiben. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie Gottes Reich durch und mit uns sichtbar wird. Ich werde nicht alle nennen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nach dem Gottesdienst vielleicht auf mich zukommt oder euch untereinander darüber austauscht, wo ihr schon merkt, dass Gott durch euch andere Menschen auf sich aufmerksam macht. Ein Aspekt, der in der Bibel sehr oft vorkommt, ist Gerechtigkeit. Manche meinen, der Kern von Jesu Predigten wäre irgendwie Rettung von Schuld und Sünde, aber eigentlich ist das nicht ganz richtig. Jesus predigt nämlich hauptsächlich vom Reich Gottes und was er dann beschreibt, ist immer, wie Menschen mit Menschen umgehen, im Hier und Jetzt. In Matthäus 5, Vers 6, uns allen bekannt wahrscheinlich als die Seligpreisungen, steht ein Satz, wenn man den mal kurz rausnimmt und ein bisschen hochhebt, dann hat er ganz schönes Gewicht. Da steht, glückselig sind die, die hungern und dürsten, also Grundbedürfnisse haben, nach der Gerechtigkeit. Und ich glaube, Jesus meinte ganz praktische Gerechtigkeit. Reich Gottes zeigt sich nämlich dort, wo Menschen fair handeln, wo Schwächere geschützt werden, wo Macht nicht missbraucht wird, wo jemand ehrlich bleibt, obwohl Unehrlichkeit Vorteile bringen würde, wo jemand für andere eintritt und auch wo Menschen eben nicht benutzt werden. In Matthäus 25, ganzes Kapitel ist sehr lesenswert, aber da sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir selbst getan. Vielleicht hast du jemanden in letzter Zeit in Schutz genommen. Vielleicht hast du jemanden eine zweite Chance gegeben. Vielleicht warst du ehrlich, obwohl es dir zum Nachteil war. Vielleicht hast du dich für eine faire Behandlung eingesetzt. Vielleicht hast du jemanden, der ausgegrenzt oder am Rande stand, mit hineingenommen, eingeladen, dabei zu sein oder dazuzukommen. Vielleicht hast du dich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, mit dem, wen du gewählt hast oder wo du eingekauft hast oder worauf du verzichtet hast. Vielleicht hast du Geld gespendet, damit es Menschen besser geht, denen es nicht so geht wie dir. Oder vielleicht, damit Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken müssen. Vielleicht hast du Dinge verschenkt, damit Menschen sie nutzen, die sie auch brauchen. Immer wenn du einen Teil zu mehr Gerechtigkeit beigetragen hast, wurde Gottes Reich sichtbar. Dass Christen sich für soziale Gerechtigkeit interessieren, ist keine moderne Idee. Keine Ablenkung oder Verirrung. Von Petrus, Paulus über John Wesley, Spurgeon, Finlay, Mutter Teresa, Martin Luther King. Zu allen Zeiten war das für Christen ein großes Thema und sie haben sich dafür eingesetzt, dass diese Welt gerechter wird. Und jedes Mal ist das Reich Gottes ein Stück größer geworden. Womit wird außerdem Gottes Reich sichtbar? Eine weitere Möglichkeit ist Schönheit. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Begriff geht. Ich struggle manchmal und ich habe das zum ersten Mal in Johannes Hartels Buch Eden Culture gelesen, dass Schönheit an sich einen Wert in Gottes Augen hat. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass ich wenig kirchlich aufgewachsen ist und Johannes Hartel eine große Vorliebe für imposante Kirchen hat. Das war früher nicht so meins. Ich habe aber irgendwie verstanden, dass in Schönheit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird und dass alle Menschen nicht nur einen Sinn für Schönheit haben, sondern sich auch danach sehnen, weil Gott Schönheit geschaffen hat und auch in ihr zum Ausdruck kommt. Johannes Hartel schreibt, dass Menschen oft nicht durch Argumente zu Gott hingezogen werden, sondern durch Schönheit, durch schöne Musik, durch schöne Gemeinschaft, durch schöne Gastfreundschaft, durch schöne Liturgie oder Worte, durch schöne Beziehungen, durch schöne Orte und durch schöne Menschen. Und damit meint er nicht, dass sie irgendeinem Schönheitsideal entsprechen, sondern dass sie gütig, wahrhaftig und lebendig sind. In Psalm 27, Vers 4 steht: Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Innern seines Tempels betrachten. In vielen Psalmen wird die Schönheit eines Ortes, hier zum Beispiel des Tempels, oder der Natur als Ausdruck von Gottes Liebe und Macht besungen. Und auch im Neuen Testament gibt es viele Verse, die den Aspekt von Schönheit behandeln. Ich habe euch mal einen mitgebracht. Philipper 4, Vers 8, da steht: Im Übrigen, Brüder und Schwestern, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Hier haben wir wieder Gerechtigkeit und wir haben Ehrlichkeit, aber da ist auch ein kleines Wort, liebenswert, was tatsächlich in etwa schön meint, also worüber man sich freut, was gut ankommt, was Menschen einfach gut tut. Schönheit ist ein Ausdruck von Gottes Reich und von seiner Herrschaft. Sie ist ein Vorgeschmack auf und ein Ausdruck von der neuen Welt, die später anbricht. Und vielleicht hast du ja schon mal Menschen berührt mit Schönheit. Vielleicht haben Menschen deinen Garten bestaunt oder den Blumenstrauß auf dem Tisch. Vielleicht haben sie deiner Musik oder deinem Gesang gelauscht. Vielleicht hat dir jemand zugehört oder etwas von dir gelesen und er wurde berührt, hat sich verbunden gefühlt oder verstanden. Vielleicht hast du jemand eine Blume vorbeigebracht, ein Geschenk, eine schöne Karte oder ein Foto verschickt. Vielleicht hast du einen schönen Ort, einen schönen Raum oder gar ein schönes Zuhause gestaltet für die Menschen, die dort drin leben. Vielleicht bist du mit einem Freund durch die Natur spazieren gegangen. Und wenn diese Menschen, mit denen du Schönheit geteilt hast, keine Christen waren, dann kann Gott ihnen auch durch und in dieser Schönheit begegnen. Wenn Menschen, die vielleicht gar nicht an Gott glauben, sich selber noch nicht einmal als spirituell bezeichnen würden, eine Sinfonie hören, vor einem Wasserfall stehen, ein berührendes Gedicht auf sich wirken lassen, dann beschreiben sie oft, dass sie anfangen, über Gott nachzudenken. Ich erinnere mich an einen Mitschüler auf dem Gymnasium, der brillant war. Also wirklich, der konnte mehr als ich, der wusste mehr als ich. Wir saßen im Leistungskurs Bio und Physik nebeneinander und ich schätzte ihn immer für seine analytische, trockene, wissenschaftliche Korrektheit. Es war immer eine Freude, neben ihm zu sitzen und irgendwelche Dinge auseinanderzunehmen und im Zweifelsfall es besser zu wissen als die Lehrer, die vor uns standen. Und ich erinnere mich aber auch an eine Stunde im Bio-Leistungskurs, wo es so um molekulare Bewegungen und den Austausch von Informationen auf Zellebene ging, in unserem menschlichen Körper. Also um das, was im kleinsten Detail in unserem Körper passiert. Und wir saßen da, verstanden so langsam Zusammenhänge, über die wir vorher noch nie nachgedacht hatten und staunten einfach. Und irgendwann sagte ich zu ihm: Wenn ich mir das anschaue, dann muss es wirklich einen Gott geben, das kann doch kein Zufall sein. Und mein Sitznachbar hatte mit Religion und Glaube überhaupt gar nichts am Hut. überlegte kurz und gab mir dann einfach recht. Es war für mich ein sehr schöner und bewegender Moment, an den ich mich gerne noch erinnere, weil wir nämlich gemeinsam über die Schönheit des menschlichen Körpers gestaunt haben und in dem Moment beide an Gott glaubten. Und deswegen habe ich es nie vergessen. Schönheit berührt Menschen und Schönheit weist auf Gott hin. Und ich will noch einen Aspekt nennen, einen letzten. Vielleicht ist das auch der kontroverseste. Michael Frost nennt ihn einfach Heilung. Zuerst, ich glaube nicht, dass Christen zaubern können. Und ich glaube auch nicht, dass Gott ein Automat ist, den man mit dem richtigen Gebet dazu bewegen kann, das zu tun, was man von ihm möchte. Und trotzdem gibt es ganz spannende Stellen in der Bibel und ganz spannende Erlebnisse von Menschen. Eine Stelle steht im Lukas-Evangelium und die bringt mich zum Nachdenken. Johannes der Täufer war ein Wegbegleiter von Jesus, ist mittlerweile inhaftiert und zweifelt daran, ob Jesus wirklich der versprochene Messias, also der Retter der Welt ist, auf den alle warten. Und deshalb schickt er jetzt seine Jünger zu Jesus und will den Sachverhalt klären. Die sollen mal ein paar Fragen stellen, damit nachher klar ist, ist das jetzt der Messias oder nicht. Und Jesus antwortet diesen Jüngern folgendermaßen. Er antwortete den Männern, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz, also einer schlimmen Hauterkrankung, werden rein. Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das Reich Gottes wurde sichtbar in dem, was Jesus tat. Und das, was er tat, war immer ein Akt der Heilung. Er heilte Wunden, er vergab Sünden, er befreite Menschen von Angst und Scham. Selbst der Tod, die größte und endgültigste Macht auf dieser Erde, hielt ihn nicht auf, Menschen wieder gesund zu machen. Jesus wollte nicht nur Menschen retten, er wollte, dass es ihnen tatsächlich besser geht, dass sie heil werden von den Dingen, die ihr Leben erschwerten, belasteten. Er wollte, dass sie wieder aufblühen konnten. Er wollte ihr Leben nicht zusätzlich belasten, sondern er wollte sie befreien. Er sah Menschen, fragte nach, was sie sich wünschten und tat, was in seiner Macht stand. Und immer wenn wir tun, was in unserer Macht steht, damit Menschen heil werden, wächst das Reich Gottes. Sicher gibt es Christen, die als Ärzte, Pfleger, Therapeuten oder Seelsorger arbeiten, aber auch ohne diese Jobs wird Gottes Reich durch uns sichtbar. Vielleicht hast du jemandem geholfen, der in Not war. Vielleicht hast du jemandem Barmherzigkeit und Mitgefühl entgegengebracht. Vielleicht hast du jemandem zugehört, bis er endlich alles gesagt hatte, was ihn belastet. Vielleicht hast du jemandem geholfen, wichtige Dinge zu verstehen und den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht hast du jemandem geholfen, zu vergeben. Vielleicht warst du derjenige, der den Mut gefunden hat, jemandem das zu sagen, was er zwar nicht hören wollte, aber dringend hören sollte. Vielleicht hast du für das Leid von jemandem gebetet und konntest Zeuge sein, wie Gott ihn tatsächlich heilt. Ich kenne viele Christen und etwas, was alle verbindet, ist, dass ihnen das Leid anderer Menschen nicht egal ist. Und das ist wichtig und richtig. Wir sind alle begrenzt von unserer Zeit, von unseren finanziellen Mitteln, auch von unserer emotionalen Kapazität. Wir können nicht alles Leid lindern, was uns begegnet. Aber vielleicht fällt dir im Nachdenken auf, dass du es tatsächlich getan hast, dass du das Leid anderer Menschen gelindert hast, dass du Teil von Heilung warst. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wo wir Teil von Versöhnung, von Gerechtigkeit, Schönheit oder Heilung waren, dann fragen wir uns vielleicht, warst du das, Gott? Ich habe gern meiner Kollegin geholfen, ich habe gern den Nachbarskindern vorgelesen oder gern mein Werkzeug ausgeliehen. Und der Blumenstrauß, der war doch eigentlich nur ein schnelles Mitbringsel. Hast du wirklich durch mich auf dich aufmerksam gemacht? Ich glaube, je häufiger wir darüber nachdenken, je häufiger wir Gott dankbar sind für das, was er durch uns tut und uns manchmal auch notieren, was da passiert ist, desto besser können wir ihn und sein Wirken in unserem Leben erkennen. Und wir entwickeln ein Selbstverständnis, nämlich, dass wir alle Missionare sind. Auch wenn das Wort ein bisschen aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Wir alle sind Teil von Gottes Reich und sorgen dafür, dass es größer wird. Es ist die schönste Bestimmung, die man auf dieser Erde haben kann. Ich möchte mit euch am Ende von der Predigt die Gedanken praktisch werden lassen. Und wenn ihr schon Christen seid, dann will ich euch einmal das Erinnern erleichtern. Das Erinnern an das, wo Gott vielleicht durch euch gewirkt hat. Und wenn du noch kein Christ bist, dann kannst du dir einmal vorstellen, wie es wäre, einer zu sein. Vielleicht willst du danach ganze Sache mit Jesus machen. Und gleich läuft Musik, und ich werde euch ein paar Fragen stellen und hoffe, dass ihr ins Erinnern kommt, wo Gott in euch in der letzten Zeit durch euch gewirkt hat, sozusagen. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern es geht darum, genau hinzusehen, okay, Gott, wo warst du am Werk? Was hast du gemacht? Wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen. Das erleichtert es vielleicht. Wenn ihr lieber sitzt, dann sitzt. Und was wir als Erstes machen, ist, dass wir einmal etwas schneller atmen als normalerweise, um unseren Organismus ein bisschen in Schwung zu bringen. Also in etwa so. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Konzentriert euch mal nur auf eure Atmung und macht es etwas schneller, als ihr es normalerweise tut. Einatmen, ausatmen. Jetzt dürft ihr wieder normal atmen, so wie es sich für euch richtig anfühlt, und nehmt mal eure Hände, legt sie so über Kreuz auf eure Brust, spürt mal euren Herzschlag. Und jetzt denkt mal an einen Moment zurück, vielleicht hilft es, die Augen zuzumachen, an einen Moment, in dem ihr glücklich wart. Und mit glücklich meine ich jetzt nicht zufrieden mit dem, was ihr an diesem Tag geschafft habt und alles war okay. Nee, sondern ein Moment, wo wirklich das Herz schneller schlug. Kann auch weiter zurückliegen. Ein Moment, in dem ihr wirklich glücklich wart und das Leben kurz, schön und leicht war. Und wenn ihr den Gedanken habt, dann lasst mal eure Gedanken um diesen Moment kreisen. Sagt Gott einmal Danke dafür. Falls euch Tränen kommen, kein Problem, ihr seid hier nicht alleine, das geht anderen genauso. Und nun versucht mal, an eine andere Situation zu denken, in der jemand anderes glücklich war, weil ihr da wart. In dem jemand glücklich wurde, weil ihr da wart. Sagt auch dafür Danke. Vermutlich hat Gott in letzter Zeit durch dich andere auf sich aufmerksam gemacht. Hast du vielleicht jemanden beschenkt? Mit Zeit, mit guten Worten, mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Hast du etwas schön gemacht, was andere sehen konnten? Hast du vielleicht Leid gelindert? Warst du da, wo jemand gebraucht wurde? Vielleicht hast du sogar von dem erzählt, was Gottes Versöhnung für dich bedeutet. Oder hast zur Versöhnung von Menschen beigetragen. Ich bete. Danke, Jesus, dass du durch uns wirkst, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass du uns liebst und die Menschen um uns herum und dass du das zeigst. Danke, dass dein Reich wächst und dass wir dabei sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, damit wir dankbar sein können.